Tankrabatt, Luftverkehrssteuer, Sondervermögen. Am Ende geht es in der Politik fast immer ums Geld. Denn ohne Finanzen kann ein Staat grundlegende Aufgaben nicht erfüllen, wie zum Beispiel Infrastruktur, Bildung, Soziales oder Sicherheit. Die größte Einnahmequelle für den deutschen Staat, das sind die Steuern. Der Finanzausschuss des Bundestages ist da in der Regel federführend, wenn es um Steuergesetze und die Finanzmarktregulierung geht. Christian Görke ist der amtierende Ausschussvorsitzende und jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, fangen wir gleich mal an mit dem Tankrabatt. Ist seit Anfang Mai in Kraft. Ihr Zwischenfazit, wirkt diese Maßnahme?
Persönlich muss ich sagen, bin ich ernüchtert über die Maßnahmen, die die Bundesregierung dort ergriffen hat. Sie sind aus meiner persönlichen Sicht nicht ausreichend, aber ich bin ja hier auch als Ausschussvorsitzender. Insofern muss ich ja da ein bisschen versuchen, überparteilich zu argumentieren. Es ist der Versuch, natürlich aufgrund der Ereignisse des Krieges da im Nahen Osten preisdämpfend einzuwirken. Glaube aber, dass das eher ein pflasterähnliches Heilmittel ist, denn die Ursache für möglicherweise auch Marktverwerfungen, die auch bewusst akzeptiert werden, werden wir mit dem Tankrabatt nicht beheben. Und Sie werden sehen, wenn er dann zum 1. Juli ausläuft, wird es viel Ernüchterung geben und dann die Frage sein, was hat er denn gebracht? Gab es denn Mitnahmeeffekte durch die Ölindustrie bzw. durch die Energieriesen in Deutschland? Haben die zu 100%, wie versprochen, das durchgereicht? Es wird also dann die Zeit der Aufarbeitung sein. Und meine persönliche Annahme ist, dass nur zum Teil dieser Rabatt wirklich bei den Pendlerinnen und Pendlern angekommen ist.
Wenn das jetzt, wie Sie sagen, die große Ernüchterung eintreten könnte dann im Juli, also Anfang Juli, wenn der Rabatt dann ausgelaufen ist, erwarten Sie dann ganz klar die Preise schnell wieder ganz nach oben?
12 Uhr Mittag, am 2. Juli werden Sie es sehen. Werden wir wieder 2 Euro und bei Diesel und bei E10 sehen oder beim Super, das wird dann wieder die Realität sein und das dann noch in einer Zeit, wo die Ferien beginnen und viele dann auch mit dem Auto mittlerweile die Urlaubsrouten dann sich auf die Urlaubsrouten begeben. Also wie gesagt, das ist so meine Prognose.
Aber glauben Sie, dass das Thema dann nochmal erneut auf den Tisch kommt, in die entsprechenden Ausschüsse, zum Beispiel auch dann bei Ihnen, dass es mit durchaus diskutiert wird, weil man sagt, okay, die 2 Monate, das war jetzt ganz nett, aber jetzt kommen die Sommerferien, jetzt brauchen die Leute das Geld?
Die Leute müssen entlastet werden. Und deshalb ist es bei uns natürlich immer Thema. Nicht nur, dass wir als Ausschuss die Menschen auch belastet mit Steuern, ausgewogen versucht zu besteuern, gerecht zu besteuern, werden wir natürlich auch schauen müssen, wie wir Menschen entlasten. Und da gibt es von den Fraktionen unterschiedlichste Vorschläge. Meine Fraktion hatte vorgeschlagen, in ein Direktauszahlungsmechanismus zu nutzen, um kleine und mittlere Einkommen über die verknüpfte IBAN mit der Steuernummer eine Zuweisung in Höhe von 150 Euro auszureichen. Es gab SPD, Grüne, Linke unterstützt die Forderung nach einer Übergewinnsteuer, die nicht nur nachträglich abschöpft, sondern auch die Spekulation eindämmt. Es gab dort unterschiedlichste Positionen, die dann alle wieder auf die Agenda kommen. Da bin ich mir sicher.
Weil der Bundesverkehrsminister ja gesagt hat, der Staat kommt irgendwann an die Grenze seiner Möglichkeiten. Das heißt, da geht gar nicht mehr jetzt gerade?
Also dieser Tankrabatt hatte, glaube ich, eine Belastung für den Bundeshaushalt für 2 Monate von 1,4 Milliarden Euro.
Ja, 1,6 Milliarden.
1,4 bis 1,6 Milliarden Euro. Es gab vorgestern eine interessante Studie, in dem mal aufgelistet worden ist, was bei einem Mineralölkonzern seit Beginn des Krieges in der Kasse geklingelt haben, 2,4 Milliarden Euro. Da sehen Sie schon, Da gibt es eine kleine Differenz.
Dass das nicht funktioniert hat.
Dass das nicht ganz so funktioniert und dass man natürlich auch für den Staat darüber reden muss, wie kann er gerecht auch solche Entwicklungen beeinflussen, indem man über Gewinne dann auch wirklich den Versuch unternimmt, abzuschöpfen. Und das geht, haben wir ja in der Energiekrise 2022, 2023 gesehen, als wir beim Strom, beim Gas, bei den fossilen Energien solche Abschöpfungsmechanismen sogar auf der europäischen Ebene hatten. Und insofern glaube ich, dass wir diese Debatte wieder haben werden.
1,4 bis 1,6 Milliarden Euro Steuerminus jetzt in den vergangenen oder in diesen zwei Monaten, in denen der Tankrabatt jetzt läuft. Das soll ja gegenfinanziert werden. Das ist zwar durch die Erhöhung der Tabaksteuer, das ist im Gespräch, ist aber noch nicht final beschlossen. Wie ist da der aktuelle Stand?
Da müssen Sie die Koalition fragen und den Bundesfinanzminister. Er hat zwar gesagt, dass es eine Gegenfinanzierung gibt, aber ich kenne als Ausschussvorsitzender keinen Gesetzentwurf diesbezüglich. Und auf den warte ich. Und insofern ist das aber sowieso schon merkwürdig, dass gerade auch die Tabaksteuer auch schon zur Finanzierung des Gesundheitswesens, zu der Gesundheitsreform Vorschlägen zugerechnet wurde. Also hier wird wahrscheinlich zweimal der gleiche Sachverhalt verkauft. Aber das kann ich erst sehen, wenn der Gesetzentwurf vorliegt. Insofern
rechnen Sie damit noch vor dem Sommer, vor der Sommerpause?
Ich bin ja ein optimistischer Mensch. Ich rechne bei dieser Regierung mit allem. Aber solche grundsätzlichen Fragen wie eine Steuerreform, die angekündigt worden ist, die Rentenreform, Gesundheitsreform, das sind schon dicke Bretter. Und mir fehlt wirklich die Fantasie, wie das alles bis zum Sommer zumindest das Parlament erreicht. Das heißt, dass eine erste Lesung vielleicht beginnt. Denn die Prozesse mit Anhörungen, die dauern ja deutlich länger.
Jetzt, Sie haben Entlastungen angesprochen, die wir brauchen aus Ihrer Sicht bei den Bürgern. Eine weitere Entlastung für Angestellte sollte ja die 1.000 Euro Entlastungsprämie sein. Das heißt, Unternehmen sollten Angestellten auf freiwilliger Basis steuer- und sozialversicherungsfrei 1.000 Euro zahlen können. Der Bundesrat hat das blockiert, ganz überraschend ehrlicherweise auch. Ist das Thema damit endgültig vom Tisch? Weil viele haben sich ja darauf gefreut. Oder kommt das wieder auf den Tisch?
Also ich habe mich schon gewundert, wie überhaupt dieser Vorschlag auf den Tisch kam. Wenn man als Koalition auf der Bundesebene einen solchen Vorschlag offeriert und dann sagt, andere sollen das finanzieren, dass man da nicht Beifall bekommt und schon gar nicht bei den Kommunen und den Ländern, das war ja voraussehbar. Aber dass man selbst als Bund, als Bundesregierung für den eigenen Verantwortungsbereich nicht mal als mit einem guten Beispiel vorangeht, das war doch damit schon klar, dass das ganze Projekt in sich zusammenfällt.
Ich Aber glauben Sie, das kommt noch mal auf den Tisch?
Das Thema ist durch. Ich glaube, das ist verbrannt. Ich hätte das durchaus, sagen wir mal, begrüßt, wenn man es wirklich als Kompensationsmaßnahme, als eine von mehreren Kompensationsmaßnahmen in Betracht gezogen hätte, sowohl auf der Bundesebene als auf der Landesebene, dann auch mit einem längeren Zeitraum, dass es im Rahmen von Tarifvereinbarungen auch mit den Gewerkschaften auf den Weg gebracht werden kann. Das hätte als steuerfreie Pauschale sicherlich auch zur Stärkung der Binnenkaufkraft führen müssen und können. Das ist aus meiner Sicht durch diese handwerklichen und politischen Fehler vom Tisch.
Sie haben gerade eben schon mögliche Einkommensteuerreformen angesprochen, die für Januar 2027 geplant sind. Wollen wir es ein bisschen vertiefen vielleicht? Was liegt da bislang bei Ihnen im Ausschuss auf den Tisch? Wie wird darüber diskutiert? Wie ist da der aktuelle Stand?
Nur Ankündigungen liegen auf dem Tisch.
Noch nichts Konkretes.
Ankündigungen aller politischen Formationen, wenn man so will, die gesagt haben, wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten.
Richtig.
Und ich warte auf die Vorschläge, und zwar ausfinanzierte Vorschläge der Koalition und des Bundes, die noch nicht vorliegen. Ich weiß, dass es gute, schon durchgerechnete Konzepte von Bündnis 90 Grüne und der Linken gibt, wie man eine solche Steuerreform auch sozial gerecht, das heißt, indem man natürlich auch die Vermögenden, die Gutverdienern auch an der Finanzierung von Steuerentlastung der kleinen und mittleren Einkommen beteiligt. Die gibt es. Und auch bei der AfD gibt es da so ein Bierdeckelformat, was Sie sich da vorstellen. Das muss jetzt mal alles auf dem Tisch. Aber dazu braucht es eine Entscheidung der Mehrheit, dass wir über einen Gesetzentwurf reden, der dann sicherlich auch mehrere Wochen und Monate auch besprochen, mit Anhörungen untersetzt wird und dann hoffentlich im Oktober, November dann auch durch das Parlament geht.
Also das halten Sie für realistisch, weil momentan höre ich ja so ein bisschen raus, irgendwie kommt nichts bei Ihnen im Ausschuss an und Sie haben keine Entscheidungsgrundlagen, aber Sie sagen trotzdem, Einkommensteuerreform wäre durchaus denkbar, dass die zum Januar 2027 kommt, wenn jetzt die Entwürfe kommen.
Ich halte es da mit dem Koalitionsvertrag. Da steht drin, zur Mitte der Legislaturperiode, wir sind dann in der Mitte der Legislaturperiode, soll es die kleinen und mittleren Einkommen sollen entlastet werden. Und verbal sind alle deckungsgleich unterwegs. Es geht um die Frage, wie finanzieren wir es gerecht? Und hier gibt es eben in der Koalition Streit über die Frage, sollen auch Vermögende ihren Anteil dazu leisten zur Entlastung?
Und Stichwort Reichensteuer.
Reichensteuer beziehungsweise Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder auch nicht. Und solange all diese Fragen natürlich nicht entschieden sind, haben wir auch nichts auf dem Tisch. Wir können uns sehr wohl im Ausschuss jederzeit mit jedem Thema beschäftigen im Rahmen der Selbstbefassung. Das ist jederzeit möglich. Dann ist es aber ein Austausch, der noch folgenlos ist im Zusammenhang, dass er nicht mündet in einer Gesetzesvorlage. Ja? Klar können die Oppositionsfraktionen wie AfD, Bündnis 90 Grüne und Linke jederzeit Gesetzentwürfe einbringen. Aber wir wissen doch, wie das Ergebnis ist. Sie sind zwar sehr fleißig erarbeitet, werden auch sicherlich in der interessierten Öffentlichkeit aufgenommen, aber am Ende braucht man eine Mehrheit. Man braucht hier die Mehrheit im Deutschen Bundestag und auch die Mehrheit
dann im
natürlich im Deutschen Bundestag, im Ausschuss und im Deutschen Bundestag, aber natürlich auch im Bundesrat, weil natürlich die Frage der steuerlichen Entlastung auch die Länderhaushalte, die Kommunal- und Länderhaushalte betrifft. Und deshalb ist das ein ganz, ganz dickes Brett. Aber ich bin optimistisch und ich messe auch die Koalition an dem, was Sie in Ihrem Koalitionsvertrag geschrieben haben, dass sie liefert wird.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich ja in einer sehr hartnäckigen Stagnationsphase momentan. Die Insolvenzen liegen auf einem Rekordniveau, auf einem höchsten Niveau seit mehr als 2 Jahrzehnten. Das Wirtschaftswachstum angekündigt momentan 0,6% sind so dieses Jahr noch drin. Welche Einflussmöglichkeiten hat da die Finanz- und Steuerpolitik?
Na, sie kann natürlich die Binnennachfrage anreizen. Und da wäre natürlich ein Element die eben umrissene Steuerreform, um die Kaufkraft der kleinen und mittleren Einkommen auch wieder zu heben. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt aber dann die andere Perspektive im Ausschuss, auch von der Regierung favorisiert. Das ist natürlich die Stärkung, die Entlastung der Unternehmen von der steuerlichen Belastung. Dazu sind ja gleich zu Beginn wesentliche Schritte auch unternommen worden mit der Senkung der Körperschaftssteuer, die ab 28 eintritt. Wenn ich etwas Persönliches dazu sagen kann, ich war mit dem Ausschuss die letzte Woche in Schweden und in Norwegen. Dort haben die Unternehmen steuerliche Grenzen, ich glaube, von 22%. Wir haben jetzt in Deutschland 15% und gehen jetzt runter auf 10%. Das Motiv derer, die das favorisieren, ist, dass natürlich die Hoffnung ist, dass mehr investiert wird. Aber schon die Steuerreform im Jahr 2000, 2006 hat nicht dazu geführt, dass die Unternehmen mehr investiert haben, sondern die Investitionskurve ging trotz Konjunkturentwicklung und positiver Konjunkturentwicklung, die wir hatten in den letzten Jahren, immer weiter bergab. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eher die Hoffnung. Und wir müssen jetzt sehen, wie es politisch jetzt sich zusammenschiebt. Fakt ist, eine Unternehmenssteuerreform kostet Geld. Heißt also, es wird Geld fehlen. Im Jahr 2032, wenn denn wir bei 10% möglicherweise Körperschaftssteuer angekommen sind, sind das jährlich zwischen 23 und 25 Milliarden Euro, die im Haushalt fehlen werden. Und das muss man sich genau überlegen. Aber gut, das Gesetz ist erstmal durch die Koalition beschlossen. Mhm. Aber eine nächste Koalition kann das natürlich abändern. Mhm. Und wenn man mich fragt, ich halte diese Absenkung der Körperschaftssteuer für nicht für den dringendsten Weg, den wir beschreiten sollten. Wie gesagt, Schweden hat ein bemerkenswertes bemerkenswerte wirtschaftliche Entwicklung, Bruttoinlandsprodukt positiv, deutlich über deutsche Kennzahlen und hat relativ hohe Unternehmenssteuern. Also es passt, wenn die Unternehmen endlich ihre Verantwortung auch wahrnehmen, zu investieren in diesem Land. Nicht das mit Dividenden permanent auszuschütten an die Aktionäre. Mhm. Das ist aus meiner Sicht nicht der zu favorisierende Weg.
Die Bundesregierung will ja auch massiv investieren. Stichwort Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz. Da vielleicht noch, das würde ich ganz gerne noch ansprechen, weil Sie eben auch Investitionen gerade ansprechen. 500 Milliarden ist dieses Sondervermögen groß. Das wird aber gar nicht ganz abgerufen. Im vergangenen Jahr hätten 37 Milliarden ausgegeben werden können. Gerade mal 2/3 wurden abgerufen. Woran liegt das?
Wir haben insgesamt in Deutschland, glaube ich, kein Geldproblem, sondern wir sind nicht in der Lage, dieses Geld umzumünzen, wenn man so will. Da gibt es viele Hemmnisse. Da ist die föderale Struktur sicherlich ein Problem. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass man sich auch ehrlich macht. Ich meine, wir reden hier von Sondervermögen, das sind Sonderschulden. Wir hätten Schulden viel früher. Und das ist mittlerweile auch überfraktionell anerkannt. Wir hätten schon viel früher als öffentliche Hand, sowohl in den Ländern als auch auf der Ebene des Bundes, verstärkt investieren müssen. Weil der Verschleiß unserer Infrastruktur ist teilweise so fortgeschritten, dass auch diese Akutmaßnahmen jetzt nur bedingt helfen.
Aber warum wird das Geld denn nicht abgerufen?
Es wird ja abgerufen in manchen Bereichen, zum Beispiel bei Sportstätten habe ich gesehen, bei Schwimmhallenprogrammen. Mhm. Das sind aber kleinteilige Programme. Da läuft das ganz gut. Es ist auch so, dass, wenn ich das richtig gesehen habe, auch in den Ländern, die Länder haben ja auch einen Anteil von 100 Milliarden Euro bekommen. Mhm. Auch dort sind die Projekte eigentlich schon in der Schublade gewesen, die jetzt alle rausgezogen werden. Aber muss ich klar sein, das sind keine zusätzlichen Projekte. Das war ja auch eine Intention des Sondervermögens, zusätzliche Impulse zu geben, zusätzliche Investitionen anzuschieben. Ja. Jetzt macht man linke Tasche, rechte Tasche. Wenn man zum Beispiel die Generalsanierung, die Sie sicherlich auch alle kennen, von Hamburg nach Berlin, die war vorher im Bundeshaushalt. Die wanderte mit einmal
die Strecke, in die Bahnstrecke, die IC-Strecke.
Die Generalsanierung und die Kosten wanderten jetzt vom Kernhaushalt in das Sondervermögen. Ist doch nicht zusätzlich. Wir wussten seit Jahren, dass dort die Generalsanierung ansteht. Und insofern ist das alles nicht so einfach. Ich hoffe, dass dieses Geld jetzt auch an den Mann kommt. Das heißt, in die Region, zu den Unternehmen, zu den Menschen. Das ist unser Pepitum. Dafür wollen wir auch streiten. Ich glaube, das eint auch die Arbeit des Finanzausschusses, obwohl dieses Sonderthema eher im Haushaltsausschuss liegt. Mhm. Denn da, wo das Geld ausgegeben wird, wo der Haushaltsvollzug ist, das ist nicht unsere Materie.
Das ist, glaube ich, noch ein ganz interessanter Punkt, weil ich glaube, viele Menschen fragen sich, wir haben einen Haushaltsausschuss, wir haben einen Finanzausschuss. Beide haben sie mit Geld zu tun. Was ist der Unterschied?
Wir haben ein Ministerium, das Finanzministerium, dem wir zugeordnet sind. Und bis auf den Haushalt haben alle anderen Themen, wie zum Beispiel alle Steuerformen, von der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Energiesteuern, die liegen alle im Bereich der Verantwortung des Finanzausschusses. Hinzu kommt die ganze Frage von Steuervermeidung, Steuerbetrug. Auch das liegt bei uns. Mhm. Dann auch die Fiskalpolitik, die in Europa global zu verantworten ist. Auch das sind die Themen, die unserem Ausschuss fachlich zugeordnet sind. Und die eigentliche alle Haushaltsfragen, die den Haushaltsvollzug betreffen.
Wenn es ums Geld ausgeben geht.
Wenn es ums Geld ausgeben geht, dann sind die im Haushaltsausschuss angesiedelt. Und wir kümmern uns um die Einnahmen des Staates. Das ist vielleicht mal ganz grob gesagt die Unterteilung.
Vielen Dank, Christian Görke, amtierender Vorsitzender des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
Bitteschön.
Und das war im Interview. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.